Jetzt wäre das wenig, wenn das alles wäre, was ihr von uns erwarten könnt als Ergebnis aus diesem letzten Wochenende, aus dem langen Austausch, den wir mit Axel Weber und seiner Frau als älteste Gemeinschaft gehabt haben am Samstag. Und auch dem, denke ich, sehr ermutigenden, aber auch, ich denke, aufrüttelnden Wort, das Axel am Sonntag als Predigt gegeben hat. Und das darf es auch nicht sein und das ist es auch nicht. Aber es ist auch so, dass wir als Älteste, und ich fange jetzt ganz bewusst mal mit uns Männern an, Menschen sind. Und das heißt, Menschen kann man nicht dadurch ändern, dass man einen Lichtschalter umklipst und schon ist alles anders, als es vorher war. Das Licht ist an oder das Licht ist aus. Aber was wir getan haben, was wir am letzten Donnerstag, als wir in der nächsten Runde zusammensaßen, wir treffen uns im Schnitt einmal die Woche am Donnerstag, soweit die Termine das erlauben, dass alle da sind, dass wir gesagt haben, wir wollen bestimmte konkrete Schritte angehen, dass die Beziehung untereinander besser wird, dass wir den Dienst, den wir ja eigentlich leisten sollen für die Gemeinde, auch wirklich leisten, und zwar nicht nur individuell, sondern als Team. Und dabei sind uns zwei Punkte wichtig gewesen, die wir euch einfach jetzt schon mal als erstes Feedback, wenn man so will, zurückspielen wollen, um euch auch damit zu signalisieren, dass wir da ernsthaftig rangehen wollen, um diese Gemeinde aus dem, ja, aus dem Zurückgelehntsein rauszuführen, aber vor allen Dingen erstmal mit uns selbst anzufangen. Und das sind uns zwei Dinge wichtig gewesen, die wir jetzt erstmal herausgearbeitet haben. Das eine ist, dass euer Verständnis und unser Verständnis ganz klar dieses ist, dass wir als ältesten Team gemeinschaftlich die Verantwortlichen für die Gemeinde sind. Niemand anders, niemand, der von außen reinkommt, niemand, der nicht in diesem Team ist. Und damit sind das die 6 Ältesten plus Pastor Elijah, also 7 Älteste, die verantwortlich sind für diese Gemeinde. Ja, wir werden uns Rat von außen immer wieder suchen und holen und wir sind da dankbar für, wenn der Herr uns Menschen in den Weg schickt, die uns den Spiegel vorhalten und zeigen, wo Dinge sich verändern dürfen, müssen. Aber wir verstehen uns als die Verantwortlichen für die Gemeinde. Das heißt, das, was sich an Verantwortungsentscheidungen in dieser Gemeinde ergeben muss, das wollen wir als Team entscheiden und das wollen wir Älteste entscheiden. Und nicht jemand, der außerhalb der Gemeinde ist. Das ist eine wichtige Aussage. Und die zweite wichtige Aussage, die wir uns gegenseitig einzeln auch zugesprochen haben, ist, dass wir gesagt haben, dass wir uns entschieden haben, Beziehungen miteinander zu bauen, jeder mit jedem im ältesten Team. Und zwar so, dass es eine Beziehung ist, die nachhaltig ist, die Bestand hat und die rechenschaftsfähig ist. Und da denke ich dann so an Verse wie Galater 6,1 oder Jakobus 5, der Bereich, wo wir einander die Sünden bekennen sollen, miteinander beten sollen. Das sind Dinge, die zu diesen Beziehungen gehören, aber da gehört mehr. Wir haben das am Sonntag ja auch gehört und wir haben es am Samstag im Ältestenkreis sehr intensiv diskutiert. Es fängt erstmal mit einer Freundschaftsbeziehung an. Wir können euch als Team nicht wirklich zudienen, wenn wir nicht Freunde werden. Das ist eine Erkenntnis, die wir als eine der Dinge mitgenommen haben. Und dieses Freundesein, das haben wir noch nicht komplett gelernt. Und das müssen wir lernen. Und da haben wir uns zu committed, da haben wir uns zu verpflichtet. Und das heißt, wir werden die praktischen Schritte, die dazu notwendig sind, individuell in den jeweiligen Beziehungen angehen. Und ihr dürft uns gerne fragen, wo wir da stehen. Denn wir tun das ja nicht für uns als Team, wir tun das auch nicht, weil es halt gerade mal dran ist, sondern ich glaube, dass wir das tun müssen, wenn wir einer Gemeinde und damit euch dienen wollen, die die Gemeinde des Herrn ist und nicht irgendein Haufen oder irgendein Verein. Und deswegen ist uns auch wichtig, dass ihr heute ein erstes Feedback bekommt und ich denke, wir werden uns immer wieder kontinuierlich dazu äußern, um ja wirklich diese Gemeinschaft der Gläubigen, so ich uns sehe, dahin zu bringen, wo der Herr uns hinbringen will und nicht, wo irgendeiner von uns euch hinbringen will. Und da komme ich gleich noch zu einem dritten Punkt. Das ist jetzt mein Punkt. Das ist nicht etwas, was wir in dem Rahmen diskutiert haben, der mir persönlich aber am Herzen liegt. All das beruht auf Freiwilligkeit. Freiwilligkeit, die in jedem eins von uns drinstecken muss und die eigentlich nur durch eine Triebfeder wirklich freiwillig wird. Und das ist eine Liebesbeziehung. Die Liebesbeziehung mit dem Herrn und aus dieser Liebesbeziehung mit dem Herrn heraus auch die Liebesbeziehung untereinander. Und da möchte ich heute mit euch ein paar Dinge teilen, die mir auf dem Herzen liegen. Ihr mögt sie prüfen vor dem Herrn, mögt sie prüfen auch in eurem eigenen Herzen. Wo stehe ich da? Habe ich diese Liebe? Habe ich diese Beziehung? Habe ich diese Freiwilligkeit aus dieser Liebe heraus? Oder ist da etwas anderes, was mich treibt? Weil ich glaube, Gottes Gemeinde kann nur auf dieser Basis gegründet sein. Und wir sind Teil der Gemeinde Christi, wenn wir uns auf seine Fundamente stellen. Weil was dazugehört ist, dass diese Liebesbeziehung uns auch in etwas hineinführt, was wir durch keine andere Anweise bekommen können. Und dazu würde ich euch gerne in den 2. Korinther führen. Drittes Kapitel, die Verse 17 und 18, und wer sagt, nee, nicht schon wieder, das haben wir doch gerade letzten Sonntag gehört. Ja, ist gut so, wenn wir sie nochmal hören. Aber wir haben letzten Sonntag sehr deutlich und eindringlich gehört, worum es geht. Und das heißt es hier, der Herr aber ist der Geist, aber wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Wir sollen in eine Freiheit hineingeführt werden, die uns ermöglicht, die Herrlichkeit des Herrn zu schauen und in seine Herrlichkeit verwandelt zu werden. Und der einzige Weg, wie das geht, ist durch den Herrn, durch seinen Geist. Keiner von uns kann das in irgendeiner Form für sich selbst, aus sich selbst heraus generieren. Auch die Apostel konnten das nicht. Wenn wir also wirklich das zum Ziel haben, dass wir dahin kommen wollen, jeder Einzelne von uns, und das ist eine individuelle Entscheidung, die wir treffen müssen, die kann keiner von hier vorne aufoktroyieren, erzwingen, weil Freiheit kann ich nicht erzwingen, sondern es ist eine individuelle Entscheidung. Dann muss ich mich fragen, wie komme ich dahin, dass der Geist mich dorthin führen darf. Ich kann das nicht. Ich kann es auch nicht für euch. Keiner von uns Ältesten kann das für euch. Das ist die Frage, die ihr mit dem Herrn betrachten müsst. Die Frage, die dahinter steht, ist ja, wie viel ist mir das wert? Will ich das überhaupt? Ist mir das jeden Preis wert? Jesus ist nicht billig zu kriegen. Jesus gibt es nicht im Sonderangebot. Könnt ihr nicht im Mediamarkt kaufen, den gibt es auch nicht im Saturn. Jesus gibt es auch nicht in den Luxusgeschäften mit doppeltem Aufschlag, weil dann habe ich ein besonders schönes Label irgendwo. Jesus gibt es nur zu einem Preis und ist der höchste Preis. Nämlich mein Leben aufgeben. Ein schönes Beispiel dazu finden wir in Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Das ist die Geschichte, ich lese mal die Verse kurz vor, damit wir die Geschichte vor Augen haben. Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, welchen ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft ihn einen Acker. Und dann wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte diese Perle, kaufte sie. Was ist nur ein sehr ja, wie jede Parabel, wie jedes Gleichnis, nur ein sehr einengendes Bild dessen, worum es geht. Aber ich glaube, es wird eins deutlich, wenn ich nicht bereit bin, alles, und das Wort alles sagt alles, und nicht 90%, nicht 99%, nicht 50%, sondern alles, 100%, dafür hineinzulegen, dass ich in diese Herrlichkeit des Herrn vom Geist verwandelt werden kann, dann werde ich da nicht hinkommen. So, das Gute aber dabei ist, dass ich es nicht aus mir selbst tun muss, denn dann werden wir alle scheitern und wir sind alle gescheitert, nämlich alle, die versucht haben, im religiösen Geist zu gehen. Weil der religiöse Geist sagt, du musst nur die 600 so und so viele Gebote Mose einhalten und dann wirst du da irgendwann ankommen. Und wenn du darauf achtest, dass du am Sabbat nicht mehr als die erlaubten Schritte gehst, dann bist du okay. Das ist es nicht. Darum geht es nicht. Und da werden wir nie hinkommen. Deswegen musste er Jesus Christus am Kreuz sterben. Deswegen musste er sein Leben hingeben für uns. Und deswegen war er so im Widerstreit mit den Pharisäern. Weil er gesagt hat, ihr müsst es als erstes wissen. Es ist euch verkündet worden von den Propheten. Und was macht ihr draus? Ihr macht eine Bürde draus, die keiner erfüllen kann. Ihr bindet den Menschen ein Joch auf, das niemand tragen kann. Weil ihr nicht verstanden habt, dass der Buchstabe tötet. Aber dass die Prophezeiungen eigentlich zum Leben zeigen. Ist uns das der Preis wert, ewiges Leben zu haben, alles andere hinzulegen? Unser Leben aufzugeben, damit wir Leben gewinnen können? Sind wir bereit, alles zu verkaufen, und ich meine das im weitesten Sinne, um diese eine wertvolle Perle, ewiges Leben, zu erlangen? Und nochmal, ich kann es nicht aus mir selbst. Aber ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss mich fragen, will ich es? Will ich, dass der Herr mich dahin bringt? Will ich, dass der Geist mein Herz so verändert, dass ich, Hans-Jörg, die Herrlichkeit des Herrn anschauen darf? Und ist das es mir wert, alles andere aus dem Weg zu räumen, alles andere fallen zu lassen, alles andere niederzulegen, an nichts mehr festzuhalten, was ich meine, was doch so wertvoll ist. Und ich meine nicht die physischen Güter. Wertvolle Ideen, wertvolle Gedanken, wertvoll, ich habe Recht, wertvoll, ich bin größer als der andere, wertvoll, ja, aber das kann mein Stolz nicht zulassen, dass ich das zugebe. Ich möchte euch ein Zeugnis geben. Ich habe die letzten zwei Tage vor dem Kindernachmittag, den wir gestern hier hatten, wirklich gedacht, wir packen es nicht. Und ich sage euch das, junge Leute, ganz besonders. Ich habe wirklich gedacht, wir packen es nicht. Wir werden hier in der Baustelle sein. Und zwar eine Baustelle, die so ist, dass die Kinder nicht wirklich Freude und Spaß haben. Und der Herr hat mich überführt und hat gesagt, vertrau mir. Vertrau mir, dass ihr es machen werdet, weil ich habe euch den Gedanken gegeben. Und wenn ich euch den Gedanken gegeben habe, dann werde ich euch da auch hinbringen. War das perfekt, was wir ja gestern gemacht haben? War alles super, super, trüper dekoriert? War es wirklich so, dass die Kinder den Eindruck hatten, sie sind in einer Wasserwelt, wie das Thema war? Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht, nach menschlichen Maßstäben. Aber eins habe ich gesehen. Die Kinder haben eine große Freude gehabt in diesen Dingen, die wir ihnen ja einfach so als Freude geben wollten. Und ich habe auch Freude in den Helfern gesehen und Helferinnen gesehen, als sie die Kinderfreude gesehen haben. Und da habe ich wieder sehen dürfen, dass wenn wir uns darauf verlassen, wenn der Herr uns einen Gedanken gibt, dann wird er uns auch hinbringen, dass wir es umsetzen dürfen. Und umsetzen können. Und es mag nach menschlichen Ermessen halb perfekt sein oder gerade so eben hingepflastert. Und das sage ich nicht, dass das so war gestern. Sondern ich will nur sagen, es kommt da nicht mehr drauf, welche Maßstäbe wir ansetzen, welche Maßstäbe ich ansetze, sondern was der Herr ansetzt. Und ich bin überzeugt davon, auf die eine oder andere Weise hat er gestern Kinderherzen berührt, ohne dass wir groß eine Evangelisierungsaktion gefahren haben. Einfach, dass wir da waren, dass wir sein durften. Und das habe ich lernen dürfen. Und da bitte ich um Vergebung. Und ich weiß, dass der Herr mir da Vergebung gegeben hat, weil ich dann davon umkehren durfte. Aber das sind die Dinge, wo ich mich fragen muss, wo jeder sich fragen muss, was sind die Dinge, wo ich immer noch dran festhalte? Wo ich noch nicht bereit bin, die 100% des Preises zu geben, nämlich mein Leben komplett niederzulegen und nur das in die Hände zu nehmen, was der Geist mich führt, in die Hände zu nehmen. Wie komme ich in diese Beziehung mit dem Herrn rein, dass ich wirklich all das tue oder nicht tue, weil es mir eine Freude ist, es zu tun oder nicht zu tun? Eine Freude, die ich nicht selbst aus mir heraus generieren kann. Eine Freude, die ich auch nicht dadurch kriege, dass um mich herum die Sonne scheint oder gerade mal es so schüttet wie aus allen Eimern. Wie komme ich dahin, das selbst dann noch zu tun, wenn es schwer wird? Und ich glaube, ein paar Antworten, sicherlich nicht alle, aber einige finden wir im Hohenlied. Und ich würde euch bitten, mal ins Hohelied 1 zu gehen, gleich am Anfang. Und ich möchte nur in die ersten 8 Verse mit euch reingehen. Und das wird keine Interpretation des Liedes sein, weil das ist ein allegorisches Lied, sehr eine wunderschöne Passage in der Bibel, hochkomplex, vielfältig, vielschichtig. Und so verzeiht mir jetzt schon, wenn ich nur ganz bestimmte Aspekte rausgreife. Lass uns mal in die Verse 1 bis 8 gehen. Ich lese sie erstmal im Zusammenhang, dann werden wir so den einen oder anderen Vers nochmal etwas genauer angucken. Das heißt, das Lied der Lieder von Salomo. Er küsste mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Lieblich an Geruch sind deine Salben, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Jungfrauen. Ziehe mich, wir werden dir nachlaufen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und deiner uns freuen, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Wir lieben dich in Aufrichtigkeit. Ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltbehänge Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Meine Mutter, Söhne zürnten mir, bestellten mich zur Hüterin der Weinberge. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Sage mir an, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässest du lagern am Mittag? Denn warum sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Genossen? Wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, so geh hinaus, den Spuren der Herde nach. Weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Ich kann viel über das Hohelied sagen. Ich möchte einen Aspekt heute rausziehen und das ist einfach diese absolute Sehnsucht aus der Liebe zu dem anderen. Eine Liebe, die bereit ist, alles andere wegzuwerfen. Und dazu würde ich gerne mal ein paar einzelne Stellen rausnehmen. Gleich im zweiten Vers heißt es, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Was hat die Welt aus dem Kuss gemacht, aus dem Küssen gemacht? Das ist eine mechanische Interaktion. Ja. Nichts Besonderes. Gehört einfach dazu, wenn man jemanden kennenlernt. Ja. Am besten gleich am ersten Abend. Aber darum geht es hier nicht. Der Kuss drückt was ganz anderes aus. Der Kuss drückt eine Sehnsucht aus nach dem Geliebsten, nach dem Allerliebsten und nur für den und nur für ihn oder nur für sie war dieser Kuss bestimmt. Dieser eine Kuss. Und dieser Kuss beschreibt oder dieses Sehnen nach diesem Kuss beschreibt eine Sehnsucht, die so tief im Innersten brennt, dass alles andere dahinter verbrannt wird oder auch einfach nicht mehr sichtbar ist, weil das Feuer zu hell ist. Das hat David so schön ausgedrückt in einem seiner Psalmen, in Psalm 73, 25. Wen habe ich im Himmel? Und dann daneben, und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Davids Blick war auf den Himmel gerichtet, auf den Herrn gerichtet und sagt, da gibt's doch gar nichts, was nur annähernd an das herankommt, was du, Herr, im Himmel bist. Ich könnte hier die ganze Welt, die ganze Erde betrachten. Ich finde nichts, was auch nur annähernd an dich rankommt. Diese Sehnsucht, dieses Brennen nach diesem Kuss, nach dieser Beziehung mit dem Herrn, die war in David so groß, dass der Herr ihm Dinge vergeben konnte, die wir unter menschlichen Maßstäben nie akzeptiert hätten, wo wir uns schwer getan hätten zu vergeben. Mord, Ehebruch, Lug und Trug, alles David. Aber da war eine Liebe, die in ihm brannte, nach einer Beziehung mit dem Herrn, und zwar die Beziehung, die er hatte, nicht jemand anders für ihn, sondern die er hatte und sagte, Herr, was gäbe es denn noch außer dir? Da ist doch nichts mehr. Und diese Sehnsucht drückte eben auch dieser Vers aus, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Möge Jesus uns wirklich mit den Küssen seines Mundes küssen, weil wir in so eine Liebesbeziehung mit ihm eingetreten sind. Ja, dass das seine Antwort ist. Und dann heißt es weiter im Vers 4, ziehe mich, wir werden dir nachlaufen. Wow. Ein interessanter Aspekt. Der, der mich liebt, der Geliebte, er soll mich ziehen, zu sich hinziehen. Was tut Jesus? Was will Jesus mit uns machen? Schiebt er uns weg? Sagt er, überlegst du, wenn du mal Lust hast, kannst du mal vorbeischauen? Nein. Er hat uns den Geist gegeben, dass er uns zum Vater hinzieht, zum Sohn hinzieht. Zieh uns, Herr. Aber wollen wir uns ziehen lassen? Sind wir bereit, dem Rufen, dem Ziehen nachzugehen? Verstehen wir, wenn es heißt, dass Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als durch mich? Und verstehen wir auch, dass es Jesus ist, der ziehen muss, damit wir zum Vater kommen können? Finden wir im Johannes 6, Vers 44. Verstehen wir, dass wir gezogen werden von Jesus? Mit den Banden der Liebe. Aber lassen wir uns ziehen? Wollen wir uns ziehen lassen? Oder halten wir zurück? Moment, halt, ich habe hier noch was anderes. Zieh nicht so heftig. Ich muss da vorne noch was erledigen. Jesus ist ja gut. Ich bin nah genug jetzt. Oder will ich ganz, ganz nah sein, dass da nichts mehr zwischen mir und ihm ist? Jesus sagte auch, wenn er dann mal eins erhöht ist von der Erde, dann werden alle zu ihm hinziehen, weil sie dem Zug nachgeben. Aber geben wir dem Zug nach? Und die Antwort darauf ist, wir werden dir nachlaufen. Ziehe mich und wir werden dir nachlaufen. Das ist die Antwort, die Jesus sucht. Er zieht und sagt, kommt. Hans, ja komm. Laufe ich ihm nach? Was übrigens interessant ist hier, es heißt nicht, ich werde ihm nachlaufen. Wir werden ihm nachlaufen. Warum? Weil Jesus, weil der Vater jeden Einzelnen, der an ihn glaubt, zu sich hinziehen will. Und welch größere Freude ist es, wenn ich nicht alleine nachlaufe, sondern in der Gemeinschaft nachlaufe. Wenn die Versammlung der Heiligen in Gemeinschaft nachläuft. Zu ihm hinläuft. Wir haben so einen schönen Vers in Jesaja, den kennen wir alle, 40, 31. Ne? Aber die auf Jehova harren, gewinnen neue Kraft. Wenn wir dem Ziehen nachgeben, dann gewinnen wir neue Kraft nachzulaufen. Denn das heißt weiter, sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Wenn der Sohn uns zieht, wenn der Vater uns zieht und wenn wir uns auf den Weg machen, dann kann der Weg noch so lang, noch so schwer sein. Aber wir werden nicht ermatten. Ganz im Gegenteil, wir werden neue Kraft gewinnen. Auch da haben wir oft dieses, ach Jesus, heute nicht, ich bin so müde, ich habe so einen schweren Arbeitstag gehabt. Also lass mich jetzt in Frieden. Ich bin der Erste, der schuldig da ist. Aber Jesus sagt, ich ziehe dich, weil ich dir neue Kraft geben will. Ich ziehe dich, weil ich nicht möchte, dass du ermatterst. Ich ziehe dich, damit du mit deinen Brüdern und Schwestern gemeinsam zu mir hinlaufen kannst. Der Vers geht dann weiter, der vierte Vers. Da heißt es, der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und deiner uns freuen. Das ist ein fantastisches Bild. Weil wir müssen verstehen, was es heißt, wenn der König, und wir sind im Alten Testament, wenn der König in seine Gemächer ruft, wen ruft er? Wen lässt er dort hinein? Wer darf da überhaupt eintreten? Und wie darf ich dort eintreten? Der König hat nicht jeden in seine Gemächer geholt. Er hat nur die geholt, die er auserwählt hat. Nur die, die ihm zugeneigt waren. Er hat nur die geholt, mit denen er sein Innerstes, sein Leben teilen wollte, wo er bereit war, ja, sich offen zu legen. Schöne Bilder in dem Zusammenhang finden wir im Buch Esther. Und da finden wir auch, was es heißt, wenn ich ungebeten versuche, in die Gemächer des Königs vorzudringen. Der Königin Esther sagte, ich bin nicht von ihm gerufen. Und wenn ich nicht Gnade vor ihm finde, dann werde ich umgebracht, dann bin ich tot. Wer hat Gnade gefunden? Wir haben Gnade vor dem Herrn gefunden. Er lädt uns ein in seine innersten Gemächer. Er ruft uns, er zieht uns und sagt, kommt doch her, ich will euch hineinbringen. Er will uns hineinbringen in seinen Tempel. Ja, mehr noch, er hat ja den Geist in uns hineingelegt, in den Tempel, den er baut. Aber wir müssen seinem Ruf folgen, wir müssen ihm wirklich erlauben, uns zu ziehen. Wir dürfen uns auf ihn einlassen. Er hat uns eine Stätte bereitet. Jesus sagte, ich muss gehen, damit ich euch eine Stätte bereite. Und das Schöne daran war, er sagt nicht, ich habe nur 100 Zimmer und die ersten 100 kommen unter, sondern er sagt, ich muss eine Stätte bereiten, die Platz für alle, die haben, die ihn lieben. Wenn wir uns ziehen lassen, ist da ein Platz für uns. Und dann dürfen wir wirklich frohlocken, uns freuen. Weil was gibt es Schöneres, als in den Gemächern des Königs mit dem König zusammen zu sein? Jesaja 61, 10. Hoch erfreue ich mich in Jehova. Meine Seele soll frohlocken in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Wie ein Bräutigam den Kopfschmuck nach Priesterart angelegt und wie eine Braut sich geschmückt mit ihrem Geschmeide. Und deswegen heißt es auch im Römer, dass unsere Liebe ungeheuchelt sein soll. Weil nur wenn unsere Liebe eine reine Liebe ist, die alles andere ausblendet, wegfiltert, wegdrückt, weil es keinen Platz da drin hat, dann können wir verlocken. Und dann werden wir nicht in Pelzmänteln gekleidet sein und mit Juwelen ausgestattet sein, sondern werden wir mit Gerechtigkeit gekleidet sein. Dann werden wir in ein Priestertum und ein Königtum eintreten, das Jesus uns schon verheißen hat, dass wir da hineintreten, wenn wir ihm nachfolgen. Und dann werden wir zu der Braut, die der Vater für den Sohn, den Bräutigam, auf dem Herzen hat, ihm zuzuführen. Und dann heißt es im Vers 7 von 1. Salomo, also von Hohenlied: Sage mir an, den meine Liebe, sage mir an, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässest du lagern am Mittag? Denn warum sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Genossen? Wie kann ich den Herrn lieben? Ich liebe ihn mit meinen Gedanken, aber muss ja auch noch Raum für was anderes sein. Ich liebe ihn morgens von 8.15 Uhr bis 8.30 Uhr, weil danach muss ich mich um meine Arbeit kümmern. Ich liebe ihn, wenn die Sonne scheint, weil dann habe ich schönes Wetter gemacht. Oder liebe ich ihn in meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Verstand, mit meinem ganzen Herzen, mit allem, was ich bin? Weil erst dann kann ich wirklich davon reden, dass ich den Herrn liebe. Vorher mag ich ihn vielleicht. Vielleicht habe ich auch schon ein paar gute Erfahrungen mit ihm gemacht und deswegen finde ich ihn gar nicht so übel. Aber lieben? Lieben geht nur ganz oder gar nicht. Nicht ein bisschen. Und es geht nur mit der Liebe des Vaters, die ausschüttet. Das durfte Petrus schon kennenlernen, ne? Ich liebe dich, ich gehe mit dir in den Tod, auch wenn die anderen dich verleugnen, ich gehe mit dir in den Tod. Das war Petrus: Ich mach das, Herr. Ich weiß, wie es geht, Herr. Ich habe genügend Kraft, das zu tun. Am Ende stand Zerbruch. Petrus hat den Preis bezahlt. Petrus hat sein Leben verloren gehabt. Und dann kam der Herr und sagte: Petrus, jetzt bist du brauchbar. Weil jetzt weißt du, dass du ohne mich nichts tun kannst. Und jetzt, Petrus, weide meine Lämmer, weil jetzt bist du bereit, der Hirte nach meinem Herzen zu sein. Nicht der Hirte nach deinem Herzen, sondern der Hirte nach meinem Herzen. Und jetzt kann ich dir zeigen, was meine Liebe ist und was deine Liebe ist. Und Petrus konnte zugeben und sagen: Ja, Herr, meine Liebe ist viel zu klein für deine Liebe. Liebe ich den Herrn mit meiner ganzen Seele, dann muss ich in seiner Liebe gehen. Dann muss ich alles andere niederlegen. Dann muss ich zerbrochen werden. Gott will uns nicht zerbrechen, damit wir kaputt sind, zu nichts mehr zu gebrauchen sind, auf dem Müll landen, sondern ganz im Gegenteil. Er will uns zerbrechen, damit wir zu den Werkzeugen, zu den Gefäßen werden, die er gebrauchen kann und damit uns gebrauchen kann, damit das, was er tun will, durch uns geschehen kann. Durch uns einzeln und durch uns als Versammlung. Seine Gemeinde. Wir haben das letzten Sonntag sehr eindeutig gehört. Jesus hat es mal anders ausgedrückt und hat gesagt: Wenn ihr mir nachfolgen wollt, benutzt ein ganz hartes Wort und sagt, dann müsst ihr Vater und Mutter hassen. Ihr müsst euer Heim, alles, was euch lieb geworden ist, verlassen. Jesus hat uns nicht aufgefordert, unsere Eltern zu hassen, unsere Kinder zu hassen, unseren Ehepartner zu hassen. Sondern was er damit sagen will, ist: Wenn eure Liebe nicht größer ist als das, was dieser Hass beschreiben würde, dann seid ihr noch nicht da, wo ich euch haben will, damit ihr mir nachfolgt. Jesus, ganz im Gegenteil, lehrt, dass wir unsere Kinder lieben sollen, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Aber lange nach Jesus Christus. Und dann fragt sie da in diesem Vers: Ja, wo weidest du denn? König, wo bist du? Hirte, wo bist du? Weil sie will dem Hirten nachfolgen, sie will da sein, wo der Hirte ist. Aber sie stellt diese Frage: Wo bist du? Wo weidest du? Wo lässt du lagern? Und es ist interessant, dieses Weiden heißt ja, dass er uns versorgt. Die Schafe gehen von Weide zu Weide, damit sie versorgt sind, damit sie Nahrung finden, damit sie das Beste finden, weil der Hirte sie dorthin führt. Und das ist Aufnehmen. Aber dann kommt da auch dieses Lagern. Und dieses Lagern, das ist so ein Bild, wenn man mal so eine Schafsherde beobachtet hat, die dann wirklich lagert. Das ist ein Bild der absoluten Ruhe, des Friedens, des ich mache mir keine Sorgen, weil mein Hirte hütet mich. Wollen wir uns da hineinbegeben? Wollen wir da wirklich ankommen? Egal, ob wir gerade mitten im Feuer stehen, egal, ob wir gerade denken, wir packen es nicht mehr rechtzeitig. Wollen wir uns in dieses Lagern hineinbegeben? Darauf zu vertrauen, dass wenn er uns mit seiner Liebe zieht und wir uns auf den Weg machen zu ihm hin, dass er dann auch für diese Dinge sorgen kann. Und es auch tut. Wir wissen, dass er es tut. Aber wir haben es hier oben manchmal drin, aber nicht im Herzen verankert. Ich könnte euch dazu eine Stelle geben. Ich gebe sie euch auch, aber lest sie selbst. Das ist im Psalm 23, 1-6. Da ist ein bekannter Psalm, der das sehr schön beschreibt, was Gott alles für uns tun will. Ich möchte nochmal auf dieses Lagern hinausgehen, das wir im Hesekiel 34 finden, und zwar diese Verheißung an das Volk Israel, wo es da heißt, ab Vers 13 bis Vers 15. Hesekiel 34, Verse 13 bis 15. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern, sie aus den Ländern sammeln, sie in ihr Land bringen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden. Und auf den hohen Bergen Israels wird ihre Trift sein. Daselbst auf den Bergen Israels werden sie auf guter Trift lagern und fette Weiden beweiden. Ich will meine Schafe weiden und ich will sie lagern, spricht der Herr Jehova. Er sorgt. Er holt uns heraus. Er zieht. Wollen wir uns herausholen lassen? Freuen wir uns auf die fetten Weiden? Freuen wir uns darauf, da zu lagern, wo er lagert? Weil wir dann wissen, wir sind in seinem Frieden? Oder sind wir zu beschäftigt dafür, Zeit zu haben? Uns darauf einzulassen. Er zieht uns mit seinen Banden seiner Liebe dahin. Und dann gibt es noch diese Stelle in demselben Vers, wo es heißt, denn warum sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Genossen? Wir haben gerade vorher gelesen in Korinther, dass die Verschleierung weggezogen ist, damit wir die Herrlichkeit des Herrn ansehen können. Verschleierung im Alten Testament hatte typischerweise zwei Themen. Huren waren verschleiert. Aber wir wollen doch dem Herrn gehören. Und wenn wir trauen, sind wir verschleiert. Wenn wir trauern, sind wir verschleiert. Aber wir haben Grund zur Freude. Wir sollen frohlocken. Wenn wir uns in die Liebe des Sohnes hineinbegeben, in die Liebe des Vaters hineinbegeben, dann haben wir keinen Grund, verschleiert zu sein. Dann haben wir nur einen Grund, uns zu freuen, zu frohlocken und noch mehr an ihn heranzutreten. Und so kommt die Antwort auf die Frage, ja, wo lagerst du denn im Vers 8, wo es da heißt, und wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, so geh hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Das ist eine Einladung. Das ist eine Einladung. Wenn du es nicht weißt, dann komm und lass dich hinbringen, lass dich führen, folge den Spuren. Da gab es schon mal jemanden, der diese Frage gestellt hat. Ja, Herr, wie kenne ich denn den Vater? Philippus. Jesus, du hast uns vom Vater erzählt, kannst du uns zeigen? Und Jesus sagt, Philippus, Philippus, Hansjörg, hast du es nicht verstanden? Ich habe euch den Vater gezeigt, die ganze Zeit, wo ich mit euch war. Nur durch mich. Wollen wir uns den Vater zeigen lassen? Wollen wir uns den Vater zeigen lassen durch die Nachfolge Jesu? Wollen wir verstehen, dass Jesus uns den Vater offenbart, dass er uns das Wesen des Vaters zeigt? Lassen wir uns auf diese Einladung ein. Und wenn wir nicht wissen, wie wir da hinkommen, dann sagt er, folge den Spuren. Seid meine Nachahmer. Weil als Nachahmer trete ich in seine Spuren hinein. Folge ihm. Und finde den Vater. Oder wie sagte Paulus, seid meine Nachahmer, denn ich bin der Nachahmer des Christi. Was sagt Paulus? Folgt meinen Spuren, ich folge den Spuren des Herrn, also bringe ich euch zum Herrn. Er sagt nicht, folgt mir nach, weil ich habe die Variation Paulus, da gibt es noch eine Variation Apollo und da gibt es noch eine andere Version und dann könnt ihr euch aussuchen, welches die beste ist. Paulus sagt, es gibt nur eine Spur, die ihr folgen dürft. Der Spur Jesu Christi. Und er sagt an anderer Stelle jetzt mit meinen Worten, wenn ihr jemals sehen solltet, dass ich nicht diesen Spuren gefolgt bin, dann dürft ihr mich verdammen. Und alle anderen, die diesen Spuren nicht folgen, sind verdammt. Und so sagt er, die Spur ist gelegt. Es gibt keinen Grund, warum ihr nicht da finden solltet. Hebräer 6, Vers 10 bis 12. Denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen, da ihr den Heiligen dient habt und dienet. Wir wünschen aber sehr, dass ein jeder von euch denselben Fleiß beweise zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, auf dass ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, welche durch Glauben und Ausharren die Verheißungen ererben. Wir haben Menschen, die es uns vorgelebt haben. Wir haben Jesus Christus, der es uns vorgelegt hat als Mensch. Wir haben die Apostel, die es uns vorgelebt haben. Wir haben so viele Zeugen im Alten und im Neuen Testament. Folgt, lasst uns nachfolgen. Lasst uns in die Spuren hineintreten. Dann kommen wir da an, wo der Hirte ist. Dann finden wir, wo sein Zelt steht. Das Zelt des Hirten Jesu. Ich finde es immer wieder faszinierend und ich kann mich an diesen zwei Versstellen im Hohen Lied nicht wirklich satt lesen und trotzdem begreife ich sie nicht. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ich begreife sie nicht. Aber ich finde sie so faszinierend, weil sie etwas darüber aussagen, wie groß die Liebe des Vaters und des Sohnes und des Geistes für uns sind. Weil da ist es in 4,9, also diese berühmte Stelle, du hast mir mein Herz geraubt. Ich? Das Herz Jesu rauben? Ich? Mit meinem verschmutzten, dreckigen Herz? Das Herz Jesu rauben? Du hast mir mein Herz geraubt. Das ist die Reaktion auf unser bisschen auf ihn zurennen. Ein bisschen nach ihm sehnen. Dann kommt schon dieses, du hast mir mein Herz geraubt. Wie größer wird denn das werden, wenn wir ganz nah an ihm ran sind? Wenn wir wirklich die Küsse seines Mundes verspüren. Dann, glaube ich, fangen wir erst an zu verstehen, was das heißt, wenn er unser Herz raubt. Weil das haben wir bis jetzt noch nicht zugelassen. Aber das möchte er. Und wieder ist er der Erste, der sagt, du hast mir mein Herz geraubt. Er ist der Erste, der seine Liebe ausgegossen hat über uns. Und zwar bedingungslos. Ohne Einschränkung. Und dann die Antwort der Braut, die Antwort auf dieses Rufen, Ziehen, ja, das Herumirren der Braut, aber auch das letztliche Finden des Bräutigams. im Hohenlied 8, die Verse 6 bis 7, wo sie endlich begreift, dass es nur um einen geht, um diesen Bräutigam, um den, der sie mit allem, was er ist, liebt und lieben will. Lege mich wie ein Siegelring an dein Herz, wie ein Siegelring an deinen Arm, denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Ihre Glut sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Große Wasser vermögen nicht die Liebe auszulöschen und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses um die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Können wir ein bisschen begreifen, über welche Liebe es hier geht? Wie groß diese Liebe ist? Wie mächtig diese Liebe ist? Wie gewaltsam. Jesus sagt, wir müssen unser Kreuz täglich auf uns nehmen. Das Kreuz ist gewaltsam. Das Kreuz ist Vernichtung. Nämlich Vernichtung alles dessen, was dieser Liebe im Weg steht. Vernichtung alles dessen, wo ich meine, ich könnte das generieren. Vernichtung all dessen, was im Weg steht, damit ich endlich sage, Jesus, ich gehöre dir ganz und mit allem. So gewaltsam ist diese Liebe. Wir müssen sterben, täglich. Aber sie ist auch wunderbar. Sie gibt ewiges Leben. Sie gibt eine Liebe, die durch uns hindurchfließen kann, damit wir andere Menschen mit derselben Liebe berühren können. Nicht mit unserer Liebe. Nicht mit unserem, wenn du das tust, was ich sage, dann liebe ich dich. Sondern dieser bedingungslosen Liebe. Eine Liebe, die alles wegbrennen will und muss, was ihr im Weg steht. Weil sonst können wir nicht in dieser Liebe leben. Ich habe mich gefragt, und ihr kennt die Stelle, wo Paulus sagt, das, was mir alles bisher viel wert war, das betrachte ich als wie Kameldreck. Und ich meine, Paulus wusste, wovon er redete, er war extrem gebildet, hat einen tollen Stand gehabt, er war mit Sicherheit einer der Upper Class der damaligen Zeit. Und er sagt, das ist doch alles Dreck. Das ist absoluter Dreck, den keiner mehr anpacken will. Der ist allenfalls noch dazu geeignet, irgendwann mal als Brennmittel zu dienen, wenn er getrocknet ist, und dann ist er endgültig weg. Und Paul sagt, das alles schmeiß ich weg, damit ich Jesus Christus gewinnen möge. Ich glaube nicht, dass Paulus gesagt hat, ich habe mir da so zwei Autos mal angeguckt. Da ist der dicke Maserati und da ist dieser 20 Jahre alte Volkswagen Käfer. Und dann habe ich mal so verglichen, was die drauf haben. Der Maserati hat mehr PS, ist neuer, ist noch 3 Jahre Garantie drauf. Der Käfer ist schon angerostet, 34 PS luftgekühlt, ein Zylinder brennt immer durch. Ist doch eine klare Entscheidung, ich schmeiß den Volkswagen weg und nehme den Maserati. Das ist keine Kopfentscheidung. Paulus hätte das nicht aufgeben können aus seinem Kopf heraus. Ganz im Gegenteil, ihr habt es von mir schon mal gehört. Es war gar nicht seine größte Angst, dass sein Verstand über seinem Herz regiert. Aber er hat sich von dieser Liebe erfassen lassen. Er hat sich von diesem Ziehen Jesu Christi erfassen lassen, ganz und gar. Und kam zu der Erkenntnis, diese Liebe überstrahlt alles andere. Diese Liebe ist wert, alles andere wegzuschmeißen. Und von mir, Paulus, ist nichts da, was ich in diese Liebesbeziehung hineinbringen kann. Und deswegen schmeiße ich es weg wie Kameldung. Weil da ist nichts, was ich brauchen könnte. Da ist nichts, was ich nehmen könnte und sagen, Jesus, ich bringe auch was mit hinein. Ist Dreck, stinkt, ist Abfall.
ist der Rest von dem, was verarbeitet wurde. Da ist nichts, was ich bringen kann. Ich kann nur Ja sagen. Ich muss Ja sagen. Ich muss Ja sagen, jeder Einzelne von uns. Jeder Einzelne muss sich dieser Frage stellen. Lasse ich mich ziehen? Schmeiße ich alles andere weg? Weil es eh nichts wert. Selbst der Verlobungsring kommt vom Herrn. Der Geist. Wenn wir zu einer Versammlung sein wollen, die der Herr nutzen kann, dass wir durch uns die Welt ihn sehen kann, dann brauchen wir, jeder Einzelne von uns, diese Beziehung. Es reicht nicht, wenn da ein paar Älteste vielleicht versuchen, dahin zu kommen. So nach dem Motto, ja, ich bin in der Gemeinde, wo die und die Ältesten sind und deswegen stehe in dem Schein, in der Glorie, in der Herrlichkeit. Vergesst es. Keiner von uns wird sich hinstellen können, vor dem Herrn sagen können, ich war aber immer mit dem zusammen und der ist so toll. Er fragt dich und mich. Hast du dich auf die Liebesbeziehung eingelassen? Hast du das Sehnen in dir zugelassen, die Küsse des Mundes von Jesus Christus auf deinem Mund zu spüren? Und das ist etwas, was ich glaube, wir jeden Tag aufs Neue uns fragen dürfen und müssen, dass wir dahin gelangen. Das bringt Leben, das bringt Ewigkeit. Alles andere Schrott. Könnt ihr jetzt schon in den Mülleimer schmeißen, braucht ihr nicht festhalten. Es wird euch nie dienen können. Und deswegen können wir das auch nicht mit unserem Verstand ausmachen, sondern wir müssen es mit unserem Herzen ausmachen. Dass wir verstehen, dass die Erkenntnis Christi Jesu, unseres Herrn, meines Herrn, deines Herrn, größer ist als alles andere. Das einzige Entscheidende in unserem Leben. Herr, ich bete, dass dein Ziehen und Rufen in unser Herzen sinkt. Dass es sich darin verankert, sodass wir, ja, dass dieser Anker sich nicht mehr lösen kann und du ziehst und ziehst und wir näher zu dir kommen. Ja, dass wir anfangen, uns nicht nur ziehen zu lassen, sondern wirklich auf dich zurennen. Weil das ist das, worauf du dich freust, dass wir deinem Rufen antworten und in unserem ganzen Sein auf dich zurennen. Um einfach bei dir zu sein, dein Sein zu erleben, so wie du bist. Ohne Forderung. Papa, du musst dies tun. Papa, du musst jenes tun. Einfach nur bei dir zu sein. Den besseren Platz gewählt zu haben als Magdalena. Oder Martha heißt sie schon. Martha. Den besseren Platz gefunden zu haben, indem wir uns zu deinen Füßen setzen, weil wir uns von deiner Liebe ziehen lassen. Und zwar erbete ich, dass du unser Herzen verändern darfst, dass wir es zulassen, dass wir es wollen, dass wir uns danach sehen, dass wir uns danach ausstrecken und dass uns nichts mehr zurückhält. Heiliger Geist, hab du dein Werken. Wir wollen dich nicht nur da hinten in die Abstellkammer drängen, sondern du sollst Raum in unserem ganzen Herzen haben. Ich danke dir. Danke dir, Herr, dass du dein Wort vollenden wirst, denn das Wollen und Wirken kommt von dir. Du hast uns gerufen, Und wir geben uns in dein Wollen und Wirken, damit wir diesen Weg gehen. Danke, Herr. Danke, Jesus Christus, für dein Werk, für dein Sehnen, für die Liebe, die du uns gegeben hast und den Vater, den du uns gezeigt hast.